Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Bescheid und an meiner Seite ist der wunderbare, der einzigartige Sebastian Hager.
Hallo Thomas.
Und wir treffen uns nach einer gewissen Zeit wieder zum Aufnehmen dieses Podcasts. Es ist sehr viel los in meinem Leben, deswegen muss ich sagen, dass ich etwas dieser Flaschenhals in unserer Aufnahme bin. Aber wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, ist es ein neues Studio für uns. Und dieses Studio ist auch meine neue Wohnung. Das heißt, Umzug und ein Haufen anderer Dinge sind passiert, aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder regelmäßig uploaden kann.
Du schlafst jetzt quasi in der Arbeit, oder?
Ja, komplett. Also nimm die Arbeit mit heim.
Du arbeitest so hart, dass du direkt dann da, wo du jetzt sitzt,
da fall ich um.
Da schlafst du dann natürlich.
Da fall ich um und schlaf. Es ist natürlich einiges passiert in der Zwischenzeit und wir werden uns einige interessante Wendungen im KI-Game anschauen. Erstens möchte ich kurz darauf eingehen, dass einer der Vorreiter im KI-Geschäft, Elon Musk, sich mit Mark Zuckerberg prügeln möchte. Das ist ein Zeichen dafür, wie es in der Welt zurzeit abgeht.
Ich war mir am Anfang noch gar nicht sicher, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Ja, also es ist laut.
Ich habe das auch nur online gesehen und man dachte, vielleicht ist das so Theorie oder so?
Nein, das ist schon offiziell, weil auch der Pressesprecher von Meta das bestätigt hat, beziehungsweise von Mark Zuckerberg. Also ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber es ist ganz wild. Was auch wild ist, ist die KI-Verordnung oder die Vorschriften, die die KI-Verordnung der EU-Kommission zumindest skizziert, weil es ist bis jetzt nur ein Auszug davon veröffentlicht worden oder öffentlich geworden, sagen wir so.
Es gibt einen Vorschlag dazu und der wird jetzt konkretisiert.
Genau. Ja. Und was wir als kleinen Einstieg jetzt machen werden, wir haben eine wunderschöne Website entdeckt, der gute Sebastian hat die entdeckt und beziehungsweise Lukas, Lukas. MVP, hat die Website entdeckt und zwar ist es eine Datenbank, auf der man verschiedenste AI-Tools sieht und diese auch dann verlinkt hat. Die Datenbank heißt supertools.therundown.ai und dort kann man sehr schön aufgelistet verschiedene Tools sehen, wie zum Beispiel, hier gibt es Video Editing, Speech Generation, Video Creation, also alles AI-Tools, die ihr verwenden könnt und es steht auch dabei mit Caption, was dieses Tool kann. Und ob es gratis ist oder ob ihr etwas dafür bezahlen müsst. Und hier sind wir auch auf etwas gestoßen, das wir jetzt für den Podcast wahrscheinlich auch ausprobieren werden. Und zwar heißt das Munch. Und Munch ist eine AI, die zum Repurposing, also zum sozusagen Umstrukturieren von Inhalten gedacht ist. Das heißt, wir haben ja den Podcast und laden auf YouTube und auf Spotify hoch, beziehungsweise auch auf anderen Plattformen. Und natürlich möchten wir auch Shorts generieren, damit wir diese auf Social Media verbreiten können, weil diese Shorts natürlich mehr Traction bringen und die Leute sozusagen auch in den Podcast bringen können. Und ja, ich würde das einfach versuchen, weil die Shorts-Generation ist schon recht zeitintensiv. Man muss die ganze Folge nochmal schauen, muss sich die Highlights herauspicken. Und wenn das diese AI sozusagen automatisieren könnte, wäre das natürlich für uns auch von großem Vorteil und ich glaube auch, ihr da draußen könnt euren Nutzen daraus ziehen. Also, die Seite ist supertools.rundown.ai und es gibt richtig, richtig viele Tools, die man da anschauen kann und auch direkt sozusagen eine Plattform hat, wo man auf alle Tools so hinlunzen kann.
Ja, da merkt man auch, wie viele Tools es mittlerweile schon gibt. Auch, weil ja, wir wissen ja auch nur von ein paar, aber da alles durchzuscrollen, das macht dann wieder bewusst so, eigentlich hat man ja keine Ahnung, was denn schon alles schon gibt. Aber das finde ich, ist eine gute Seite, die man alles zusammenfasst, wo man auch, wenn man nicht alles ausprobieren möchte, mal einen Überblick kriegt von, was ist alles schon möglich.
Ich sehe gerade auch hier für mich sehr interessant, Morris AI. Use AI to create titles, text, description and videos trained on what it takes to go viral. Ist auch sehr spannend, weil viele dieser Modelle, beziehungsweise dieser Tools, werden wahrscheinlich auch im Hintergrund mit GPT-4 laufen und einer Version, wo einfach auf ein spezielles Thema oder könnte auch sein, dass es einfach ein Textprompt ist, das über ChatGPT sozusagen funktioniert, aber der uns andere Sachen ausgibt sozusagen.
Ich glaube, dass das irgendwie vortrainiert ist. Ja. Vielleicht sogar wie in unserer letzten Folge zu den Textprompts, dass da im Hintergrund eigentlich schon was vordefiniert worden ist.
Mhm.
Das, was man dann reinschreibt, das wird dann nur dazugefügt und dann wird der richtige Text ausgegeben. Ich glaube, so funktionieren die meisten wahrscheinlich in der Hinsicht.
Ich sehe gerade beim Durchschauen, dass wirklich sehr, sehr viele nur auf Shorts ausgerichtet sind. Weil hier auch, also hier sehe ich gleich zwei, die direkt auf YouTube Shorts sozusagen deinen Content den Repurpose machen. Und hier nochmal. Also ist schon ein großes Thema. Ja, Content Creation und AI ist einfach eine spannende Kombination. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das in Zukunft weitergehen wird, weil es ist schon möglich, dass man einen YouTube-Channel macht, wo man einfach sozusagen seinen Content generieren lässt, dann Stimme dazu generieren lässt und auch Video generieren lässt. Das heißt, alles, was der Creator sozusagen macht, ist das Thema überlegen und sich dazu Content erstellen lassen. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich noch nichts gefunden, was jetzt, wo ich sage, boah, da kann, also das kann einen Menschen ablösen, weil es halt oft sehr so, ich habe ein Video gesehen, wo ein Typ einen Account gemacht hat mit Zitaten, so, ja, so, weißt du, die Klassiker, irgendwie irgendein Churchill-Zitat und dazu halt ein generiertes Bild und das dann noch verpackt mit Voice-AI, dass man dann halt sozusagen dieses Zitat aussprechen lässt und hat jetzt aber nicht krass die Aufmerksamkeit bekommen. Aber trotzdem ist komplett AI-generierter Content eigentlich.
Wo hat die Person einen Account geöffnet? Weil es Social Media?
Auf YouTube.
Auf YouTube. Okay, mhm. Okay.
Auf YouTube. Ich glaube, ja, wahrscheinlich auf Instagram könnte es sogar besser funktionieren, weil da oft so kurze Motivational Speaks dabei sind und auch dieses Zitate rumballern. Aber ja, also es hat mich noch nicht ganz gecatcht. Was ich mir schon gut vorstellen könnte, wären so Einschlafgeschichten zum Beispiel auch mit dem Voice-Over drüber, dass man sich das anhören kann auf YouTube oder auf Spotify. Das sehe ich schon.
Mhm. Dass so Apps wie Audible, die eigentlich...
Ja, ja, nur dass es halt so Kurzgeschichten werden in dem Sinn. Oder du könntest auch ganze Bücher damit machen. Aber halt eher... Also die AI-generierten Texte sind ja nicht da, dass man sagen kann, das ist jetzt wirklich ein Autor. Aber es wäre schon spannend für die Zukunft.
Ich fände ja einen Film aus einem Buch generiert auch irgendwie spannend. Quasi das Buch vorgelesen und in Echtzeit die generierten Bilder dazu.
Ja, da ist auch dieses, Animation ist natürlich auch ein Thema auf diesen Seiten. Da war auch dieses Moviebot, Make Hilarious 3D Animation with AI. Das kann ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen trashig ist, aber in ein paar Monaten ist es dann schon wahrscheinlich auf einem krassen Level. Ja, es schaut sehr trashig aus. Es schaut sehr trashig aus. Ja, das kommt, das funktioniert wahrscheinlich auf der gleichen Basis wie diese SpongeBob AI auf Twitch oder auf YouTube, die wir schon mal besprochen haben. Die auf YouTube übrigens sehr erfolgreich ist. Die hat oft 5000 gleichzeitige Zuschauer.
Wahnsinn.
Ja,
Wahnsinn.
Ist echt krass. Und da ist die Prämisse von dem Ding auch, dass du in Chat Dinge eingeben kannst und die KI setzt das dann in Video und Ton um. Und ich sage mal so, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Haben wir das in einem Podcast angesprochen?
Ich glaube, wir haben das angesprochen. Oder wir haben darüber geredet, bin mir gerade nicht sicher.
Ja, könnte schon sein. Ich weiß nicht. Wir haben ja mehrere dieser Videos gefunden und SpongeBob, konnte sein, dass wir es kurz angesprochen haben, aber glaube ich noch nicht so in die Tiefe. Aber
ich glaube auch, das Anime-Ding haben wir, glaube ich, auch, oder?
Ja,
Always Break Time 24/7. Ich erzähle es nochmal kurz, falls wir es noch angesprochen haben. Es gibt einen Twitch-Channel, der heißt Always Break Time 24/7 und das ist ein generativer Anime, wo es immer... in der Pause sozusagen ist auf einer japanischen Highschool und dann kann man mit im Chat schreiben, ja, das Thema, über das sie sprechen, ist, keine Ahnung, Pickel oder so. Und dann reden sie über Pickel und dann bastelt sie da so eine Storyline draus. Es ist ganz obskur, also ich muss das einfach mal selber anschauen, damit ihr versteht, um was es wirklich geht, weil ich kann es auch nicht so wiedergeben. Es ist wirklich ganz eigenartig. Aber ja, kann man sich mal anschauen.
Also wie so ein interaktiver Film ist eigentlich, finde ich, eine extrem tolle Idee.
Die Idee finde ich sehr, sehr cool, aber es ist schon noch ein bisschen sehr cringig.
Ja, aber es gibt ja von Black Mirror auch die letzte Folge, die ja auch interaktiv ist, die ist ja, glaube ich, auch
Bandersnatch. Ne?
Bandersnatch. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Verschmelzen der Oberflächen, quasi indem man in Echtzeit den Film beeinflusst, dass das was sein könnte, was schon groß wird.
Ja, das könnte auch für Filme und sowas ganz groß werden. Dass man sozusagen, ich stelle es mir vor, man ist in so einem Kinosaal und dann kann irgendwie jeder Zuschauer beeinflussen, wohin der Film geht. Weißt du, ja. Das wäre schon sehr spannend. Aber ich glaube, wahrscheinlich wird das größer auf so Livestreaming-Plattformen. Apropos Livestreaming-Plattformen. Auf Twitch gibt es den Streamer, der heißt Mango. Der macht League of Legends-Contest eigentlich ausschließlich. Schaue ich mir eigentlich auch nicht an. Aber er ist so natürlich total sympathischer Typ, aber er hat jetzt in seinem Stream eine KI eingebaut, die er mit seiner Stimme trainiert hat. Das heißt, es hört sich an wie er und gibt Antworten auf Fragen im Chat. Und er streamt sozusagen immer mit dieser KI.
Und die Fragen, die im Chat gestellt werden, die spielen sie dann automatisch in diese KI ein? Und generieren diese Antwort? Oder
ja, in Lifetime wird da eine Antwort daraus generiert. Ich kann das kurz zeigen. Und es ist wirklich, wirklich ganz wild.
Also cool. Man kann ja mit diesem Programm, mit dem wir die Intros vorlesen lassen teilweise, auch, da kann man auch seine eigene Stimme trainieren lassen. Ich glaube, da muss man ein paar Sätze vorlesen und dann.
Wir können es uns ganz kurz anschauen und werden nachher einfach für euch, die Zuhörer oder Zuschauerinnen, den Link dann droppen für diese KI. Aber es ist eine sehr lustige Idee. Ich zeige es mal kurz. Okay. Das sind so Sätze, die klingen mir immer noch ein bisschen zu, genau, zu corporate friendly. Aber that it works like. Sehr tiefgründig. Deine Denkleistung noch nicht. Ist alles nicht so einfach. Ja. Interessante Frage, sehr tiefgründig. Deine Denkleistung erstaunt mich, je tiefer du das Müllloch erkundest. Leider besteht kein Zusammenhang zwischen einem Spielcharakter und der Attraktivität von Personen im echten Leben. Weiterjagen, Nerd. Okay, Wahnsinn. Wir haben uns kurz das angeschaut, was da so möglich ist sozusagen, und es ist schon sehr lustig manchmal, weil man merkt, die KI wird auch immer besser irgendwie mit den Antworten, und es geht immer so, also er ist sehr in diesem League of Legends Game drin, und die KI beantwortet auch mega viel League of Legends Fragen.
Finde ich sehr spannend, dass das auf diese Art Zugriff hat.
Ja. Irgendwie. Ich finde die Idee auch sehr lustig. Also der erste, den ich gesehen habe, der das macht. Und ich glaube, das werden viele machen.
Ja, wobei ich den Purpose noch nicht wirklich verstehe, weil als Zuschauer würde ich, also ich schaue der Person ja zu, um mit der Person zu interagieren, oder?
Konkret. Ja.
Und wenn dann nur die AI zurückschreibt, oder die Antwort gibt, ist dann die Frage, ob man jetzt irgendwie...
Es hat schon einen gewissen Mehrwert, weil er reagiert ja auf das, was die AI sagt, auch. Mhm. Und das ist dann schon oft sehr lustig, weil die Antwort von der AI manchmal sehr wild ist. Und dann kommt noch so seine Reaktion dazu. Also es ist noch so ein Zusatzbenefit von seinem...
Der aber darin besteht, dass die AI noch nicht so gut ist,
ihn das wirklich ist eigentlich
zu ersetzen,
noch,
sondern
dass es eigentlich nur Meme
ist. Weirde Antworten gibt, dass es...
Ja, nicht nur weirde Antworten, sondern manche sind schon sehr, sehr spot on. Also eben dieses Roasten, also im Video erklärt auch, dass die AI dafür da ist, dass sie Leute roastet aus dem Chat. Und das ist schon oft sehr lustig.
Ich habe mir vor... Generell ist es ja so, glaube ich, bei Streamern, ich schaue nicht so viel Streamer, aber du wirst das wahrscheinlich eher wissen, dass viele Antworten, also viele Fragen gar nicht beantwortet werden können, weil so viele Zuschauer und Zuschauerinnen gleichzeitig reinschreiben, oder? Oft sieht man ja, wie diese Text quasi reinschießt und 100 Nachrichten pro Sekunde irgendwie geschrieben werden und das sind teilweise nur Memes oder...
Ja, also es kommt darauf an, auf die Größe des Streamers natürlich, wenn du jetzt über... 1000 Zuschauer hast, ist es sehr schwierig auf den Chat immer spot on einzugehen, aber du kannst so Teile davon rausholen, aber wenn du über 5000 Zuschauer hast und die Leute im Chat aktiv sind, ist es oft schon sehr schnell und du kannst kaum was lesen. Da wird halt nur für einzelne so Stichproben sozusagen rausgenommen. Mhm. Bei dem Streamer XQC zum Beispiel, der einer der größten ist, da kannst du nicht mehr auf den Chat wirklich eingehen. Da ist halt oft einfach Memes, die im Chat laufen oder der Chat unterhält sich selbst und es gibt halt sozusagen schwarmintelligenzmäßige Antworten.
Mhm. Aber wie du jetzt gesagt hast, der Chat unterhält sich selbst, ist ja eigentlich in der Hinsicht dann sehr spannend, dass ein Streamer oder Streamerin quasi nicht wirklich immer Content liefern muss, sondern in einer kurzen, langweiligen Übergangsphase, wo man zum Beispiel nur das Programm öffnet oder das Spiel startet oder
unterhält sich der Chat sozusagen selbst.
Ja, genau. Und dann ist auch sehr spannend, finde ich sehr lustig.
Ja, das kurze Ausflug in die Welt von Twitch, weil ich da so sehr aktiv bin. Wir werden jetzt weitergehen zu unserem eigentlichen Hauptthema und das ist die EU-Verordnung. Und da werden wir einen kurzen Überblick schaffen. Und zwar haben wir natürlich, also grundsätzlich ist es schon so, dass es seit 2001 dieses Gespräch darum geht.
21, glaube ich, oder?
2021, sorry, das war in meinem Kopf auch eigentlich. Genau. Das ist dort sozusagen, dass man da schon begonnen hat, darüber zu sprechen, wie könnte man KI sozusagen reglementieren, auch auf einer Government-Ebene. Und das Gesetz an sich ist jetzt immer nur ein Vorschlag, darüber wird noch gesprochen. Und es kann erst frühestens 2026 sozusagen in Kraft treten, wenn man dann Fortschritte macht. Und es gibt auch eine 2 Jahre Übergangszeit. Jetzt gibt es die einen, die sagen, dass es wichtig und richtig ist, KI-Entwicklungen zu reglementieren, weil man nicht weiß, was passieren kann. Auf der anderen Seite gibt es auch Personen, die natürlich da Angst haben, dass wir in Europa dadurch so ins Hintertürchen geraten mit KI-Entwicklung, dass wir das dann kaum aufholen können. Also das sind so für mich die größten Punkte, die es denn zu diesen Regeln gibt. Ich würde jetzt gerne mal hören, was du hast dich ja schon näher beschäftigt damit.
Mhm.
Und ich würde gerne hören, was du so davon hältst jetzt von diesen Vorschlägen, die da gemacht werden.
Generell ist es ist relativ komplex. Es gibt viele unterschiedliche Ansichtsweisen zu dem ganzen Thema. Und was ich aber sehr spannend finde, ist eigentlich, also diese EU-KI-Verordnung wäre theoretisch die erste weltweit, die in Kraft tritt. Obwohl meiner Meinung nach, und vielleicht merken wir das jetzt nicht, weil China und Amerika so groß sind, die EU ja nicht wirklich, also es gibt schon viele AI-Systeme in der EU entwickelt, die in die EU entwickelt worden sind, aber die größten sind doch irgendwie aus China und Amerika. Ja. Das heißt, es wird natürlich schwierig, dass die dann auch darauf Einfluss nehmen, wobei sie gesagt haben, dass auch diese Tools, wenn sie in Europa verwendet werden, quasi gewisse Dinge offenlegen müssen.
Mhm.
Und es gibt ein paar gute Ansätze, und zwar soll es eine Art Kommission geben, die Risiken einschätzt, und es wird also an sich von den Entwicklern gefordert, dass sie sagen, wie einflussreich ist diese KI, und dann wird es dann auch reevaluiert, oder sie wird halt von dieser Kommission eingestuft, und je nachdem, wie einflussreich eine KI sein kann, werden dann unterschiedliche Vorlagen dann zutreffen, was man einhalten muss, und das ist auch sehr einschränkend, weil natürlich sehr viel gefordert wird von auch kleinen Entwicklern quasi. Also der Datensatz, der zum Beispiel reingefüttert werden muss, um diese KI zu trainieren, muss ein gewisses qualitatives Merkmal aufweisen, wie zum Beispiel, dass nicht nur weiße Männer in einem Foto, also unter den Fotos sind quasi, damit unterschiedliche Hauttöne und unterschiedliche Merkmale identifizierbar sind quasi. Und um diesen Rassismus quasi da aus diesen KI-Systemen rauszukriegen, muss dieser Datensatz diese Merkmale aufweisen. Und das finde ich gut, aber es gibt dadurch sehr viele Einschränkungen bei der Entwicklung einer KI.
Ja.
Und da gibt es jetzt halt viele, die Angst davor haben, dass das Entwickeln sehr schwierig sein wird, weil es so viele Regelungen gibt. Und jetzt gerade, finde ich zumindest, ist der Ansporn doch eher noch, dass was geschaffen wird, was viel schafft, ohne diesen ethischen Hintergrund. Aber mittlerweile sind wir wahrscheinlich so weit, dass wir die Ethik mit reinbringen müssen. Ein bisschen.
Ja.
Genau. Was ist noch spannend? Ich glaube, man will, und es ist, glaube ich, im Kontrast zum China, verbieten, dass man KI-Systeme für Gesichtserkennung oder biometrische Merkmale verwendet.
Mhm.
Also Kamerasysteme in der Öffentlichkeit. Und da gibt es dann quasi diesen Gegenruf wieder, was ist, wenn die Polizei zur Fahndung von Verbrechern diese KI-Systeme verwenden will, zum Beispiel. Das sind so Grauzonen, die aufgeworfen werden, die jetzt noch geklärt werden müssen. Und genau.
Ja, also es gibt einige Dinge, die so ein bisschen unklar noch sind, aber wir sind auch recht früh drinnen in dieser Verordnung. Ich sehe es schwierig, dass Entwickler selbst einstufen müssen, wie mächtig oder welche Stufe ihre KIs haben, finde ich, weil das ist schon sehr subjektiv, finde ich.
Ja, aber ich glaube, es ist unmöglich für jemanden Außenstehenden, weil KI-Systeme ja durch dieses Blackbox-Prinzip eigentlich nicht mehr nachvollziehbar arbeiten.
Ja.
Eigentlich. Und deswegen, glaube ich, muss man zu einem gewissen Teil auch fordern, dass die Entwickler selbst quasi einschätzen können, was damit möglich ist. Genau, aber es lässt natürlich dann diese lässt natürlich so Schlüssellöcher frei.
Schlüssellöcher. Also klassische Schlüssellöcher, was wo man mit seinem Schlüssel einfach reinfangen kann. Ja, Schlupflöcher sind auf jeden Fall dabei. Ja, also grundsätzlich ist es schon mal gut, dass wir uns damit befassen. Das ist immer gut, wenn man anfängt, sozusagen Bestimmungen zu erfassen und sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich glaube schon, dass es in vielen Richtungen und vielen Ländern noch nicht so ein Thema ist als bei uns. Ich finde auch, dass bei uns eigentlich noch nicht so ein krasses Thema ist, wie es eigentlich sein sollte. Die Regierung setzt sich damit auseinander. Es gibt Experten, es gibt Meinungen, aber normalerweise, also so von der Mächtigkeit her, wie das Ganze unseren Alltag beeinflussen könnte, müsste eigentlich mehr drumherum passieren. Aber wie gesagt, also wir haben ja auch schon mal drüber geredet, ist KI jetzt Hype oder ist es eher sozusagen wirklich die nächste Revolution? Und im Moment fühlt sich schon, wie es angenommen wird, eher nach Hype an. Aber wie gesagt, es gibt halt so viele Möglichkeiten, in welche Richtung sich das entwickeln kann, von auch dass es unsere Lebenserwartung steigern kann durch die ganzen medizinischen und durch die ganzen Möglichkeiten, die es bietet und wie genau wir dann auch automatisch Krankheiten identifizieren können, das ist schon wahnsinnig viel, was möglich ist. Und umso wichtiger ist es natürlich auch, die Schattenseiten abzudecken.
Mhm.
Und da ist halt auch richtig viel möglich. Also es kann, jede große Änderung oder jede große Revolution hat Vor- und Nachteile. Das ist einfach Stand der Dinge oder das ist normal. Aber mit Reglementierungen können wir zumindest schauen, dass wir nicht in einen ganz dystopischen Pfad abbiegen.
Mhm.
Ich bin sehr gespannt, wie die EU-Verordnung dahingehend auch durchgezogen wird, weil was man schon oft hat, ist, dass diese EU-Regelungen dann irgendwie ewig lang brauchen und dann durch starke Lobbyarbeit im Endeffekt sehr verwaschen sind. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was dann sozusagen Stand der Dinge sein wird, aber ich bin zumindest mal positiver Dinge, dass es etwas getan wird, dass darüber gesprochen wird, weil es ist schon mal der erste Schritt. Und ja, ich kann noch nicht einschätzen, ob das für uns in Europa einen krassen Wettbewerbsunterschied machen wird. Naja, wird wahrscheinlich schon, wenn es wirklich dann so stark reglementiert wird. Ja.
Ja, ich finde mal wichtig, und ich glaube, das ist auch das größte Problem, dass über Definitionen gesprochen wird an sich. Also ich glaube, das ist nämlich jetzt der Grund, warum AI so als Grauzone betrachtet wird, weil man oft auch gar nicht weiß, trifft es jetzt zu oder nicht. Wie diese berühmte Frage, die wir jetzt eher schon öfter gebracht haben, wenn ein Auto, also ein selbstfahrendes Auto an einen Unfall baut, wer ist schuld? Das ist diese Standardfrage, die ist möglicherweise mittlerweile auch schon gelöst, aber es jetzt mit GPT-4 und allem, was mittlerweile schon generiert wird, ohne dass jemand darauf Einfluss nimmt und auf uns Menschen Einfluss nimmt, da kommt diese Frage eigentlich wieder auf, wer ist schuld? Und das ist meiner Meinung nach eher ein Definitionsproblem, zumindest rechtlich gesehen. Und wenn man jetzt diese EU-Richtlinien zumindest mal veröffentlicht oder probiert durchzusetzen, dann wird man genau auf diese Schwammigkeiten, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich aufmerksam, wo man dann sagt, okay, wie ist es jetzt, wenn die AI mit Aktien spekuliert?
Ja.
Oder, keine Ahnung, probiert Geld zu machen für jemanden,
ja,
zum Beispiel. So Grauzonen. Ich glaube, wenn, also dass die EU die Verpflichtung hat, zumindest mal das zu veröffentlichen, probieren, durchzusetzen, damit sie dann draufkommen, ah, okay, da gibt es eben noch diese Grauzone, an der müssen wir arbeiten, Definitionen, was ist fair und gerecht, da gibt es ja eigentlich total viele Definitionsschwierigkeiten und deswegen finde ich es wichtig, dass zumindest mal sowas veröffentlicht wird und es wäre ja das erste weltweit.
Ja. Ja, auf jeden Fall mal interessanter Spot, um Vorreiter zu sein. Ob es ein positiver Vorreiter dann ist oder nicht, bleibt irgendwie in der Luft. Also ich kann so nicht abschätzen, ob das wirklich einen positiven Effekt auf die KI-Entwicklung haben wird, vor allem in Europa, oder ob das dann so ist, dass man dann einfach hergeht und alle Entwicklungen in den Staaten oder in Asien macht, weil man da halt einfach tun und lassen kann, was man will und dann die Dinge, die funktionieren oder die Sinn machen, dann rüberbringt. Wie gesagt, also ich kann das noch nicht so ganz abschätzen und ich glaube, das wird auch uns noch in dem Podcast ganz sicher nochmal verfolgen.
Definitiv. Ich vor kurzem wieder gelesen, dass China eigentlich so den großen Vorteil hat gegenüber allen anderen Ländern, weil sie keine Regelungen haben. Und die speichern ja das Zehnfache an Daten im Vergleich zu USA. Und die USA ist da sicher auch schon, also speichert sicher auch schon mehr Daten wie in Europa. Gesichtsdaten, Fingerabdrücke, alles, was man mit dem Handy tracken kann. Und China, glaube ich, dadurch, dass es diese Regelungen nicht gibt, war ja eigentlich immer schon sehr technologieorientiert in einer gewissen Weise. Und das ist ja auch die Mentalität dort, dass sie probieren, immer was Neueres zu machen. Jetzt nicht unbedingt auf Kosten der Menschen, aber sie sehen, ich glaube, diese Ethikfrage, die wird dort gar nicht so aufgeworfen, weil das Ergebnis begründet quasi wieder, dass man diesen Schritt gemacht hat, um Leute einzuschränken zum Beispiel.
Ja.
Oder so. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber im Endeffekt haben die mindestens das 10-fache an Daten und die AI lebt halt von den Daten.
Ja.
Und ich glaube, auch wenn China jetzt was einführen würde, hätten sie diesen Vorsprung schon, aber das tun sie ja nicht, sondern die nutzen das jetzt natürlich aus, dass sie da wirklich an allen anderen vorbei schießen können.
Es ist spannend, weil vor 5 Jahren war irgendwie das große, ja doch, vor 5 Jahren war so großes Open Data Debatte oder Big Data Debatte und auch, dass die ganzen Apps und alle Dinge, die wir verwenden, halt Daten sammeln. Und dann war so die Frage, ja, für was braucht man die Daten? Dann ist schon ziemlich klar geworden, dass das beim Marketing zum Beispiel das Targeten sehr gut funktioniert. Auch diese ganze Facebook-Geschichte mit Trump und sowas hat dann schon gezeigt, okay, da ist schon richtig krass viel möglich, wenn man gezielt an Leute Content schickt und Leute sozusagen in Anführungszeichen manipuliert. Und jetzt sind wir da an dem Punkt angelangt, wo man das dann sogar automatisch machen lassen kann von KI-Systemen, die halt wirklich extrem gut für so Schindluder benutzt werden könnten. Und auch da, dass man halt sagt, okay, wir brauchen Regeln, wir brauchen Einschränkungen, aber inwiefern wird das auch die guten Entwicklungen stoppen oder verlangsamen? Ja, ist eigentlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich bin sehr gespannt, was so als nächstes auf uns zukommt. Und ich glaube auch, dass bis 2026, also wenn man sich einigt drauf und wo sozusagen die Übergangszeit abgeschlossen ist, dass sich da noch einiges tut. Also allein in diesem Jahr sind schon so viele Dinge passiert in diesem KI-Markt, dass man sagen kann, also ich könnte nicht sagen oder nicht abschätzen, wie es nächstes Jahr ausschaut, was denn alles sozusagen schon möglich ist, was es denn schon gibt. Du hast mir vorher erzählt, dass dieser humanoide Roboter eine Staatsbürgerschaft in Saudi-Arabien hat.
Apropos, wir haben einen Kommentar bekommen,
ja,
auf diese Folge von der lieben Miriam. Vielen Dank. Und da ist eben darum gegangen, dass die Sophia, dieser humanoide Roboter, wo mir, glaube ich, der Name nicht eingefallen ist,
ja,
glaube ich, eben eine Staatsbürgerschaft hat. Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Also es wird hervorgehoben, dass das schon gefährlich klingt. Oder
ja, das geht ja eigentlich einher, wenn du offensichtlich Staatsbürger hast, dass du ja auch gewisse Menschenrechte hast dadurch. Und ja, dann bist du ja auch automatisch irgendwo ein Mensch.
Ja, ich glaube, dass man ihr wirklich eine Persönlichkeit zuschreibt. Gefühl zumindest.
Ja.
Aber das müsste ich mir noch genauer durchlesen.
Fake News Sebi im Start.
Wie das jetzt mit den genauen Rechten,
ja,
ist.
Nein, Spaß.
Die ihr zugeschrieben worden sind, aber.
Aber also Staatsbürgerschaft ist schon ein großes Ding.
Definitiv.
Okay, liebe Leute, heute eine etwas kürzere Folge, aber wir sind wieder da, wieder mal da. Es tut mir sehr leid, dass wir die Uploads nicht so regelmäßig halten können, wie wir es eigentlich möchten. Aber wir versuchen unser Bestes und vielleicht finden wir auch einen guten Workflow, dass wir mehr Content wieder rausbekommen können.
Zum Beispiel mit diesem AI-System, der Mensch.
Oh yes. Ja,
zum Beispiel.
Falls ihr weitere Fragen habt, immer gerne bitte schicken. Wir freuen uns wirklich sehr. Und vielleicht habt ihr auch in irgendeiner Form Ideen, die wir noch aufarbeiten können. Und ja, with that all being said, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Sebastian.
Vielen Dank, Thomas. Und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet.
Wir freuen uns auf jeden Fall und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend oder auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, einfach eine gute Zeit.
Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.